Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Asaf Levitin ist vor 51 Jahren in Tel Aviv geboren, im Norden Israels aufgewachsen und kam vor bald 26 Jahren, also in den späten 90ern, nach Deutschland. Levitin interessierte sich schon immer für Musik, sogar seine Eltern lernten sich schon beim Musizieren kennen und seine Mutter gab sogar Klavierunterricht. Levitins Großeltern kamen aus Polen, Weißrussland und der Ukraine. Für die Ausbildung zum Opernsänger kehrte er dann nach Europa zurück. Er schloss zudem noch das Kantorenseminar in Potsdam ab und arbeitet mittlerweile als Rasan, also als Kantor in der Reformsynagoge der jüdischen Gemeinde Hamburg. Bekannt ist der 51-Jährige übrigens als langjähriger Leiter der drei Kantoren, die in diesem Jahr das 10-Jährige feiern. Er hat zudem Werke von Schubert, Viktor Ullmann und Arnold Schönberg veröffentlicht. Außerdem hat er mit Mizmor Le'Asaf eigene Gebete für den Gottesdienst geschrieben. Und im vergangenen Jahr gab es dann ein Album über die liturgische Musik von Samuel Lempel mit dem Leipziger Synagogalchor in der Thomaskirche. Asaf Levitin hat auch sephardische Musik von Alberto Chemsi eingesungen und Synagogalmusik nach dem Mainzer Nussach, also der süddeutschen liturgischen Tradition. Asaf Levitin ist seit Jahren im Kulturprogramm des Zentralrats der Juden in Deutschland vertreten. Herr Levitin, woher nehmen Sie die Kraft für solch einen Output?
Ich kriege meine Kraft von diesem Output. Also es ist immer wieder irgendeine neue Entdeckung, die mich fasziniert. Und ich tauche hinein in eine neue Welt und entdecke Sachen, die ich vorher nicht kannte. Und ich denke, dass der größte Reiz für mich ist, quasi dann an die Welt zu wenden und zu sagen, ach, schaut mal, was für eine tolle Sache.
Sie haben eigentlich mit Saxophon, Klarinette und Schlagzeug begonnen.
Ja, genau.
Das heißt, über die Jahre hinweg immer schon ein sehr breites Spektrum abgebildet.
Genau. Ich spiele Saxophon, ja, ich spiele Klarinette. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich Drums spiele, weil ich wirklich nicht mehr fit bin. Und natürlich singe ich, aber Musik ist Musik. Und das ist die Sache, die für mein Leben, für meine Person, das so zentral ist und mich so sehr bewegt. Also jetzt, wenn ich einen Song aufnehme und ich denke, das wäre gut, jetzt hier ein Saxophon-Solo zu machen. Dann bringe ich das Saxophon und ich mache keine Gedanken, bin ich noch gut genug oder nicht. Also einfach, ich mache das, weil ich das so empfinde.
Vor 2 Jahren haben Sie Ihre eigenen Gebete herausgebracht, Mizmor le'Asaf. Da kommt sehr sogar auch Ihr Name drin vor. Vor welchen Herausforderungen standen Sie denn, eine CD, ein Album mit eigenen Gebeten zu veröffentlichen?
Die einzige Herausforderung wirklich ist vielleicht diese Selbstzweifel. Quasi, wer bin ich jetzt, neue Gebete in das Repertoire einzuführen? Aber ich denke mittlerweile, ich mache nichts, was Leute vor mir nicht schon gemacht haben. Also ich komme in eine gewisse Tradition, die ich lerne und respektiere, und ich füge irgendwas noch hinzu aus hier und jetzt. Oft kommt das, auch das Komponieren von neuen Stücken, aus dem Bedürfnis. Wir haben bei der Reformsynagoge haben wir Gebetstexte, die vielleicht ein bisschen geändert wurden, und plötzlich passen die altbekannten Melodien nicht ganz dazu. Man muss die ein bisschen umformen, und dann entweder klingt das nicht ganz so natürlich, und dann kommt das hin und wieder vor, dass ich sage, ach, ich schreibe ein eigenes.
Heißt es dann auch, dass in der Reformsynagoge in Hamburg Ihre Gebete auch gesungen werden?
Unter anderem ja. Ich versuche, irgend so ein Mix zu machen von erstmal so allgemein traditionelle bekannten Sachen, ein bisschen die eigene Tradition aus Hamburg, zum Beispiel Leon Kornitzer, der ein Buch veröffentlicht hat mit seinen eigenen Melodien in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Und jetzt, ich denke, so, wir sind jetzt in Hamburg und wir müssen auch eine eigene Identität von der Reformsynagoge in Hamburg haben. Und ich als deren Chazan fühle mich ein bisschen verpflichtet sogar, diese Tradition auch weiterzubringen. Also dass meine Stücke auch einen gewissen Teil des Gottesdienstes ausmachen.
Werden Ihre Gebete denn nur in Ihrer Synagoge gesungen oder zum Beispiel auch in der liberalen Gemeinde, die abseits von der Einheitsgemeinde in Hamburg existiert?
Nee, dort ganz bestimmt nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass in Paris, in Kehilat Gesher, das ist eine liberale Gemeinde in Paris, wo ich während meiner Studienzeit habe ich dort die Hohen Feiertage 3-mal gestaltet. Dort habe ich ein Hashkivenu geschrieben, und dieses Hashkivenu, das ist so ein Nachtgebet, wurde dort etabliert, und sogar hat der Chorleiter das Stück noch arrangiert für Chor. Und ich durfte sein Arrangement letzte Woche bei dem Jubiläumskonzert des Shalom Chor Berlin als Solist mit dem Chor singen.
Den Chor haben Sie auch langjährig selbst geführt, genau, muss man dazu genau auch sagen.
Ja, genau. Aber das Stück habe ich nicht dem Chor gebracht, sondern mein Nachfolger, Remy Levison.
Sie haben auch an sich einen stark ausgeprägten säkularen Part. Zum Beispiel sind Sie mit dem Programm Doppelpass, mein Leben als Spagat zwischen Israel und Deutschland unterwegs. Mhm. Worum geht es da drin?
Es ist ziemlich selbsterklärend, aber ich lebe jetzt genauso lange in Deutschland, wie ich in Israel gelebt habe.
Nämlich 26 Jahre.
Ja, fast 26 Jahre, genau. Und mittlerweile besitze ich auch den deutschen Pass. Nicht so lange her, also erst seit 4 Jahren, ich glaube.
Haben Sie Kartoffelfest gefeiert?
Nein.
Kein Wodka, keine Chips, keine Pommes?
Nix derartiges. Ja, und ich merke, dass aus welcher Seite auch immer, wenn ich aus Deutschland Richtung Israel schaue, was dort passiert, wie das Land ist, wie das Land sich geändert hat, auch gewissermaßen in der Zeit, die ich schon nicht dort lebe, und dann auch andersrum, also wie sieht man Deutschland in israelischen Augen, wie ist meine persönliche Erfahrung hier als Ausländer, jetzt kein Ausländer mehr, aber jahrelang als Ausländer. Das hat mich irgendwie interessiert, Gedanken darüber zu machen. Unter anderem ist in diesem Programm ein Song, wo ich, das ist quasi eine Art Parodie über israelische Songs, die sehr, sehr nostalgisch sind. Das ist fast ein Genre. Wie schön war das hier damals? Habe ich so einen Song, wie schön war Deutschland vor 25 Jahren? Wo ist Schlecker? Ich fühle mich so alleine. Ach komm, Beate Use, reich mir die Hand. Ich bin so alleine geblieben. Also die Sachen, Deutschland, wie ich es kennengelernt habe.
Namen, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Also Schlecker ist die Drogeriemarke, genau. Beate Use, ein Erotikladen. Ich glaube, Kinos gab es damals auch.
Damals hat sie noch gelebt, ja. Also vieles ist wirklich anders. Meine Erfahrung von Deutschland heute, da wäre ich schon fast ein alter Kacker sozusagen. Einiges hat sich geändert, wirklich.
Macht das auch Gefühle zur Heimat aus oder sagen Sie, Heimat ist für Sie doch Israel?
Ich bin Israeli. Also ich bin Israeli und ich bin deutscher Staatsbürger. Also ich kann nicht sagen, ich bin Deutscher. Das ist wahr. Ich bin Deutscher und Israeli, aber ich bin Israeli. Also meine Identität hat sich insofern nicht geändert. Mein stärkster Bezug, also wenn ich morgens aufstehe, dann schlage ich Haaretz auf. Also die israelische Tageszeitung, um zu sehen, was los ist. Und die Politik in Israel interessiert mich viel, viel mehr als die Politik in Deutschland. Aber mittlerweile interessiert mich auch die Politik in Deutschland. Aber erstmal Israel.
Also zwischen den Stühlen höre ich aber auch so, wahrscheinlich werden Sie in Israel auch anders wahrgenommen.
Ja. Ich habe eine andere Perspektive und ich habe das lange als gewissen Nachteil gesehen. Mittlerweile sehe ich das als gewissen Vorteil. So kann ich gewissermaßen ja eine andere Perspektive davon haben und vergleichen, wie Sachen in Deutschland laufen, die manchmal sehr anders sind. Und plötzlich habe ich verstanden, dass meine Perspektive nicht nur legitim, sondern gewissermaßen sogar wichtig für die Diskussion, dass jemand nicht mittendrin steckt und ja, die Sachen vielleicht anders sieht.
Auch beruflich hätten Sie in Israel wahrscheinlich nicht so Fuß gefasst, da die liberale Strömung in Israel ja viel kleiner ist als zum Beispiel hier in Deutschland.
Ja, die liberale Strömung in Israel wird nicht gefördert von der Stadt, nur die Orthodoxie. Und das macht alle Sachen viel, viel schwerer auch.
Werden Sie da auch manchmal schief angeschaut?
Dass ich ein liberaler Kantor bin, nicht in den Kreisen, wo ich mich bewege. Aber viele wissen gar nicht, was das ist. Und hin und wieder kommen auch Israelis zu uns in die Synagoge in Hamburg. Und die sind sehr überrascht. Ah, wir dachten, das Reformgottesdienst, weiß ich nicht, was ihr macht. Und ja, das war ein Gottesdienst. Und ich sage, ja, natürlich. Also wir legen ein bisschen mehr Wert, also erstmal sind wir egalitär und wir legen mehr Wert auf Ästhetik und Sinn. Also wir machen nicht nur alles, weil man es machen muss, sondern wir versuchen das zu erklären, wir versuchen Sinn zu geben, warum wir das so machen, wir versuchen das verständlich zu machen, Seitennummer ansagen und so.
Sie haben auch einen neuen Song herausgebracht.
Ja.
Hashem Yikom Damo.
Ja.
Da drin geht es um die endlose Schleife der Rache, wie Sie selbst sagten. Den hören wir uns kurz an.
אז ככה סתם אני ואיזה מישהו מדברים בינינו ובמקרה אנחנו נפגשים ליד העירייה וזיכרון ישן ומשותף עולה עכשיו בשנינו איך שנפגשנו בכיכר שנייה לפני היריה ואיך התחיל הבלגן בדיוק כששנינו התחבקנו ואיך הרס לנו את המדינה ההוא עם אח שימו ואיך הרגשנו במקום כאילו שנינו התייתמנו השם יקום דמו, השם יקום דמו, השם יקום דמו השם יקום דמו, השם יקום דמו, השם יקום דמו השם יקום דמו, השם יקום דמו, השם יקום דמו, השם יקום דמו. ובשיחה העצובה הזאת ככל שמתגלגלת לפתע מתברר שמתנהל בו שיח של חרשים. אנחנו נחתכים משני צדדיה של המאכלת, שני קווים שמקבילים אף פעם לא נפגשים. על הגיבור שלי אני שומע שהיה רוצח, על הרוצח מספרים שאין יותר אדם כמותו, והוויכוח מתלהט ואיש של איש עכשיו צורח. תקרא את העיתון, תראה את הסרטון, תשיר את ההמנון. עומדים כל כך קרוב, כמה זה רחוק, דו-קרב של אלבונות. עיניים זועפות, שפתיים מקציבות, טיפות של רוק עפות, השם יקום דמו. ירושלים, חוזר הריטואל הזה של לציין דבר והיפוכו, וכבר אין טקס זיכרון אחד, עכשיו תמיד זה שניים, ולך תבדיל בין רעם זיקוקים לבין מתחי כבוד. האם נשאר דבר שאפשרי לומר שהוא שלנו, ומסכימים עליו גם בזמנים שאין שום מלחמות? אולי הוא לא היה אף פעם, או שגם אותו איבדנו, השם יקום דמו. מרוב עיסוק במי התחיל אתם גומרים כאן את כולנו, והמתים מתים מתים ואדישים לנקמות. מה יעזור למי שמת אם גם ייקח איתו אותנו? השם יקום דמו, 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 השם יקום דמו.
Hashem Yikom Damo. Der Titel ist eigentlich eine Ehrerbietung an die Toten. Bei ihm geht es aber um unterschiedliche Narrative eines Terroranschlages. Sie haben den Song aber vor dem 7. Oktober geschrieben, richtig?
Ja, lange vor. 2-3 Jahre davor.
Erzählen Sie ganz kurz etwas zu dem Titel.
Hashem Yikom Damo auf Hebräisch bedeutet wörtlich, möge Gott sein Blut rächen. Also wenn jemand durch Gewalt getötet, ermordet, was auch immer ist, dann ist das bei manchen Kreisen der Brauch, das zu sagen. Möge Gott sein Blut rächen. Und das ist auch das, was als Refrain immer Hashem Yikom Damo, Hashem Yikom Damo, immer wieder inflationär immer gesagt wird, und habe versucht, durch den Song diese Sache von endloser Rachenschleife zu thematisieren und darüber zu sprechen.
Sie haben im Vorgespräch aber auch beklagt, dass der Song in Israel eigentlich gar nicht wahrgenommen wurde.
Ja.
Warum glauben Sie das?
Also erstmal kann man nicht ausschließen, dass der Song nicht gut ist, aber es kann sein, dass gerade in Israel kein Ohr für solche Songs gerade frei ist. Man liegt in Schmerzen und in Angst und der Krieg ist noch nicht vorbei und ist vielleicht gerade noch zu früh, so kritisch über diese Hass- und Gewaltspirale zu sprechen, weil in dieser Spirale, wenn man quasi mittendrin steckt, dann macht man sich es unglaublich schwer, sich solche Gedanken darüber zu machen. Es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Und ich sehe jetzt quasi diese Perspektive, dass ich nicht mittendrin stecke, nicht konkret, also meine Wohnung wird nicht bombardiert vom Hamas gerade, dann kann ich sagen, Leute, seht ihr, was los ist? Und da finde ich mich sogar moralisch verpflichtet, das zu sagen, ob man es hört oder nicht, ob man es nicht hört oder ignoriert. Das sind zwei sehr verschiedene Sachen, ja. Ich weiß nicht, aber Tatsache ist, also es wurde im israelischen Radio nicht gespielt.
Sie werden es aber am 13. Juli auf dem jüdischen Theaterschiff MS Goldberg spielen.
Ja.
Was glauben Sie, wie unterscheidet sich das Publikum in Israel von dem Publikum hier in Deutschland?
In Deutschland ist meine Erfahrung überwiegend, das Publikum für solche Konzerte deutsche Leute, die eine gewisse Affinität nach Israel haben oder ja, kulturelles Interesse, was auch immer. Natürlich ist das Publikum in Israel erstmal hebräisch sprechend. Sie kennen die Codes und die kleinen Wortspiele und Witze, die ich in dem Text habe. Also ich bin mit meinen eigenen Songs nicht in Israel aufgetreten, aber ich denke, da habe ich Songs quasi veröffentlicht auf Facebook und so. Und die Reaktionen, die ich zu den Texten vor allem bekomme, sind schon viel für mich viel interessanter, weil ich weiß, ich habe die richtigen Knöpfe gedrückt.
Ich möchte noch mal das Thema kurz wegsehen. Sie sagten einmal in einem Interview, dass sich der Ton des Gottesdienstes seit dem 7. Oktober verändert hätte. Mhm. Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, also erstmal bei jedem Schabbatabend-Gottesdienst zünden wir jetzt nicht nur zwei Schabbatkerzen, sondern noch eine dritte Gedenkkerze an die gefallenen, ermordeten und auch, um das zu erwähnen, dass es immer noch Geiseln in Gaza gibt. Das tun wir zu jedem Gottesdienst, egal welchen Feiertag oder Schabbat oder was auch immer. Dazu haben wir ein Gebet für die Geiseln hinzugefügt.
Welches Gebet?
Achenu Kol Beit Israel. Und das sagt also unsere Geschwister aus dem Volk Israel, die sich in Bedrängnis und in Gefangenschaft sich befinden. Der Herr möge sie schnell und heil aus dem Bedrängnis zurück in die Freiheit bringen.
Wie sind Sie denn mit Ihrer eigenen Musikalität nach den Terrorangriffen umgegangen? Ich erinnere mich an einen Gesprächsgast in dieser Sendung, der direkt im Anschluss an die Terrorangriffe nicht mehr musizieren konnte. Und ich denke mir, als Kantor einer Gemeinde können Sie sich sowas eigentlich nicht leisten, denn Sie müssen ja auch für die anderen da sein.
Ja, in der Gemeinde bin ich nicht Sänger, ich bin Kantor. Das ist ein geistliches Amt und ich muss, das ist meine Aufgabe, durch die Musik eine Art Trichter für die Emotionen, die im Raum sind, anzubieten. Und es fällt sehr oft sehr, sehr schwer, weil wenn ich ein Gedenkzeremonie beispielsweise gestalte, dann bin ich nicht nur der vorne stehende Musiker, der auf die Schönheit seiner Stimme aufpassen muss. Ich bin auch ein Jude und ein Israeli, der vielleicht auch ein paar Leute kennt, die direkt oder indirekt betroffen sind. Und ich bin emotionell auch sehr betroffen. Also wie man singt, ohne zu weinen, ist eine der kniffligsten technischen Fragen bei solchen Situationen.
Und wie gehen Sie dann damit um?
Manchmal weine ich. Also manchmal kommt das hoch und muss das irgendwie schnell im Griff kriegen. Aber ich versuche, so selbstlos zu sein in der Situation, wie es mir irgendwie möglich ist. Ich bin, wie gesagt, also ich bin gleichzeitig da als Mensch und als Betender, aber vor allem bin ich in der Funktion als Geistlicher, der das für die Gemeinde macht, damit sie weinen dürfen. Oder man misst nicht nur an Weinen, also, aber dass man in diese Emotion kommt, zu sich kommt, sich wirklich die zwei Minuten nimmt, um recht, sei es Trauer oder Abschied oder was auch immer, dass man das wirklich vollständig erfährt, das ist meine Aufgabe, den Raum dazu zu schaffen. Darum geht Chasanut, nicht um, wie schön ich gesungen habe und weiß nicht, also irgendwelche technische Begriffe oder in welche Tonart das war, sondern ist es mir gelungen, durch die Musik diesen Raum zu schaffen. Dass man danach sagt, heute war es ein richtiges Gebet.
Sie versuchen auch auf andere Art und Weise über Ihren Tellerrand hinauszuschauen. Die Erlöse oder ein Viertel des Erlöses aus den Verkäufen Ihres Albums Abendgebet für Schabbat, Leipzig 1928, mit der Musik von Samuel Lampel geht an die Organisation Bring Them Home Now, die sich für die noch...
Ja, die Erlöse aus all meinen CDs mittlerweile, 25% wird direkt gespendet.
An diese Organisation, die sich...
Das ist die Organisation der Familien der Geiseln. Und das habe ich mir vorgenommen, das so weiterzumachen, bis dass der Letzte befreit wird oder zurück nach Hause kommt. Genau, also das ist das Wenige, wo ich wirklich auch helfen kann. Zu jedem Konzert singe ich auch wenigstens ein Song in Bezug auf die Geiseln, also dieses Gebet, dieses Achenu Kol Bet Israel. Und damit das Bewusstsein auch bleibt, dass es noch nicht vorbei ist. Und zweitens, ich versuche auch Gelder zu sammeln, genau.
Und die CDs kann man bei Ihnen auf der Webseite www.asaflevitin.com bestellen, richtig?
Genau, ohne Bindestrich.
Genau, ohne Bindestrich. Sagen Sie, hätten Sie Lust, das Achenu jetzt gerade nochmal einzusingen?
Ich kann es machen, ja. Achenu Kol Beit Israel, Achenu Kol Beit Israel, Hanetunim Betzara, Betzara Uvishviya, Haomdim ben bayam uven bayabasha. Hamakom yerachem, yerachem alem veyotziem mitzara lirvacha. משיעבוד לי גאולה השתה בגלה ובזמן קריב.
Vielen herzlichen Dank. Kantor Asaf Levitin sprach über Deutschland und Israel und den Umgang mit seinen Gefühlen.